Transtastic, eine envigalaktische Radiosendung mit Daniel Sciano
und Cornelia Kost.
Hallo Daniel.
Hallo Cornelia.
Na, was war das denn eben?
Na, das waren 8000 wütende und feiernde Menschen auf der 8. März-Demo.
Ja, das war's auch, in der Tat. Finna hat ihr neues Lied vorgestellt und das werden wir auch im Laufe der Sendung hören. Wir werden ohnehin ein paar O-Töne zur 8. März-Demo hören von Karin Klipp, von der Netzwerkstätte Lesben und von Undine de Rivière. Die wird auch ein bisschen was dazu sagen. Es war ja auch eine besondere historische Situation. Die lesbische Community, die Trans-Community und die Sexworkerin in Hamburg sind zusammen auf den 8. März gegangen. Das war schon was ganz Besonderes. Aber was haben wir noch alles heute?
Ja, wir waren Ende letzten Jahres auf der Vorstandssitzung der DGTI und haben ein spannendes Interview mit Petra Weitzel geführt.
Ja, dann haben wir noch die Justizsenatorin. Mit der Justizsenatorin habe ich über Hasskriminalität gesprochen und über die Situation in den Hamburger Knästen.
Ja, und dann hast du dich ja auch noch mit Ruby Rebell unterhalten. Das haben wir auch noch im Paket.
Ja, stimmt. Über den Slap, den sie erfolgreich abgewehrt hat.
Und natürlich haben wir auch noch einen Beitrag vom Frauenmusikzentrum dabei. Das darf hier nicht fehlen.
Das war Bullshit Boy mit The World is on Fire. Und nun folgt das Interview mit Petra Weitzel.
Fragen, Fragen, Fragen.
So, Petra Weitzel, erste Vorsitzende der DGTI, heute in Mainz auf der Vorstandsklausur. Der Vorstand der DGTI ist neu gewählt worden. Gibt es durch die Neuwahl bestimmte Weichenstellungen? Gibt es eine bestimmte inhaltliche Neuausrichtung der DGTI? Wie geht es weiter?
Zunächst bemühen wir uns im Vorstand, die geschlechtliche Vielfalt so gut abzubilden wie möglich. Wir haben jetzt wieder einen Transmann im Vorstand und eine kooptierte, nicht-binäre Person. Das war uns wichtig. Wir haben die entsprechenden Personen gefunden. Sie sind gewählt und wir freuen uns dann auch dahingehend auf die Zusammenarbeit.
Die DGTI erstreckt sich über die ganze Bundesrepublik und ihr habt ja jetzt auch Vorstandsmitglieder aus dem hohen Norden gewonnen.
Ja, zum Beispiel Hamburg. Da freuen wir uns sehr über die Cornelia Kost im Vorstand. Auch was die Fachexpertise angeht, haben wir da hinzugewonnen und da sind wir sehr gespannt.
Gibt es inhaltlich Schwerpunkte, die der Vorstand für die nächste Zeit gesetzt hat?
Das Selbstbestimmungsgesetz ist ja noch nicht beschlossen, aber was jetzt gerade sehr brennt, ist die Gesundheitsversorgung, die jetzt ganz dringend aktuell durch einen Beschluss des Bundessozialgerichts dringend angegangen werden muss, sowohl gesetzlich als auch wie bei den Krankenkassen.
Welche Besorgnis hat die DGTI? Gibt es da konkrete Anlässe, dass ansteht, dass sich das jetzt verschlechtern wird?
Wir haben den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen angeschrieben und dort eine Empfehlung erhalten, die an die Mitgliedskrankenkassen geht, dass sie doch genauso verfahren möchten wie vor dem Urteil, zumindest bis die schriftliche Urteilsverkündung des Bundessozialgerichts erfolgt. Und was dann passiert, ist völlig offen. Dann könnten Krankenkassen die Leistungen verweigern, je nachdem, wie diese Urteilsbegründung aussieht.
Ist das jetzt eine konkrete Sorge, die von Seiten der DGTI, die du hier von Seiten der DGTI äußerst, oder ist das eine Hypothese?
Naja, das Urteil, soweit wir es kennen, sagt schon aus, dass die Krankenkassen eigentlich nicht leisten dürfen, und zwar wenn es um Operationen geht und nicht nur, aber auch bei binären Transpersonen, nicht nur bei nicht-binären Transpersonen. Das heißt, es betrifft eigentlich alle. Ja, und streng genommen können die Krankenkassen sagen nein.
Nun versucht die DGTI ja schon seit längerem, das Sozialgesetzbuch deutlicher zu fassen an der Stelle. Kannst du dazu was sagen?
Ja, bis jetzt beruht der Rechtsanspruch ausschließlich auf einen Beschluss des Bundessozialgerichts von 1987. Der ist schon sehr alt, wurde aber bisher immer angewandt. Nur genau diesen Beschluss hat das Bundessozialgericht jetzt aufgehoben. Und wir fordern schon seit langem, seit mindestens 5 Jahren, dass dieser Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch verankert wird, weil dann können die Gerichte den nicht einfach streichen oder die Krankenkassen selber.
Es gibt ja gesellschaftlich gesehen Rechtsruck. Wie schätzt du die politische Lage in Deutschland ein?
Also es wird gezielt versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da steckt auch viel Geld drin aus evangelikalen Gruppen in die USA, die wiederum andere Gruppen hier in Europa fördern. Also da gibt's so Vereine wie Citizen Go und Demo für alle hier in Deutschland, die Verbindungen aufbauen, Untervereine gründen, auch sogenannte feministische Vereine, ja, die auch Stellungnahmen abgeben an den Bundestag und versuchen dort die Meinung zu steuern. Und es werden gleichzeitig aber auch Hasspostings nehmen zu, die aus diesen Gruppen kommen, die Transpersonen irgendwelche unlauteren Absichten zuschreiben. Es gibt dieses Framing mit Pädophilie und wir würden alle die Transfrauen, die Damentoiletten stürmen und so diese Dinge, die alle nicht der Realität entsprechen, aber die machen was mit den Menschen. Also es ist nicht so, dass die völlig wirkungslos wären. Das erleben wir gerade und das nimmt uns schon mit.
Gegenstand der Beratung hier an diesem Wochenende waren Stellungnahmen, die mit so einem wissenschaftlichen Gewand daherkommen, unter anderem eine Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags zu Pubertätsblockern. Was kannst du dazu sagen? Inwieweit sind solche Stellungnahmen fundiert?
Ja, also man muss dazu sagen, es gibt viele, sagt es schon, viele Gruppen, die seitdem das erste Mal über ein Selbstbestimmungsgesetz gesprochen wurde, wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und die allerlei Gerüchte verbreiten und die Tatsachen verzerren. Also es wird vielfältig berichtet, auch in diesem Papier des Wissenschaftlichen Dienstes, dass Pubertätsblocker da und da verboten werden und nicht mehr verschrieben werden. Diese Behauptungen entbehren aber jeder Realität, also zum Beispiel in Großbritannien heißt es, eine Klinik wäre geschlossen. Tatsächlich bleibt die aber so lange geöffnet, bis sie durch 2 neue Kliniken ersetzt wird. Und Pubertätsblocker bekommt man auch weiterhin mit der Bedingung, dass man an der Studie teilnimmt. Aber sie gibt es. Und in Schweden sind sie auch nicht komplett verboten. Das betrifft nur eine einzige Klinik, in der sie nicht mehr verschrieben werden. Und in allen anderen gilt auch da die Regel, man soll das Ganze entsprechend begleiten. Ja? Also kein Totalverbot.
Das Selbstbestimmungsgesetz hat sich nicht als Selbstgänger entpuppt, sondern ist unter starken öffentlichen Druck geraten und es steht bisher immer noch nicht ein Entwurf, der beschlussreif ist. Der befindet sich ja noch in der Abstimmung im Bundestag. Rechnest du damit, dass das Selbstbestimmungsgesetz in dieser Legislaturperiode kommt? Und wenn es kommt, kommt es nicht am Ende viel zu spät mit Blick auf die Bundestagswahl?
Ich befürchte, dass wenn es kommt, dass die Änderungen gegenüber dem Eckpunktepapier, was im Frühjahr veröffentlicht wurde, wenn es kommt, keine wesentlichen Änderungen mehr erfährt und dass die Dinge, die uns nicht gefallen, drin bleiben. Und aber die Diskussion darum, ob Jugendliche eigenständig mit 14 entscheiden dürfen oder nicht oder ob sie überhaupt entscheiden dürfen, noch eine Weile weitergeführt wird. Also ich sehe noch nicht, dass das Gesetzgebungsverfahren im Zeitplan bleibt. Und es steht zu befürchten, dass die Ampelkoalition so unter den Druck gerät, dass die vielleicht nicht die ganze Legislatur durchhält. Deswegen mache ich 3 Fragezeichen daran, ob das Selbstbestimmungsgesetz wirklich kommt.
Die DGTI bekommt ja den Hass und die Aggressivität und auch die Energie, die gegen die Trans-Community geäußert wird, in besonderem Maße mit. Eines der wichtigsten Instrumente oder Unterstützungsfunktionen, die DGTI ja leistet, ist der Ergänzungsausweis, der im letzten Jahr ja besonders durch Trolle unter Druck gesetzt worden ist. Also Leute, die auf einer Fake-Basis versuchen, sich diesen Ausweis zu erschleichen. Wie geht die DGTI damit um?
Ja, wir schauen uns natürlich die Anträge an. Also wenn jemand bei Vorname Leopardpanzer reinschreibt, solche Ausweise stellen wir nicht aus. Das sollte selbstverständlich sein. Und es ist auch klar, dass wenn eine Person einen weiblichen Vornamen benutzt oder als Geschlecht weiblich angibt und dann ein Foto einstellt, dass diese Person in männlich gelesenem Outfit zeigt, dann sind wir geneigt, schon mal nachzufragen, ob das so in Ordnung ist. Das finden wir ungewöhnlich und wir checken das dann.
Die DGTI befindet sich ja in einem Prozess, es gibt sie jetzt seit 25 Jahren, in einem sehr kontinuierlichen Prozess der Professionalisierung. Professionalisierung, die sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass die DGTI Kliniken oder Einrichtungen zertifiziert als transfreundlich, aber gleichzeitig auch eine Beraterinnenausbildung anbietet. Das ist ja auch Ausdruck, diese Qualifizierung oder diese Qualifikation findet sich ja auch, drückt sich auch darin aus, dass die DGTI in der S3-Leitlinienkommission jetzt vertreten ist und steht ja im Raum, dass wir auch im Bereich Kinder und Jugendlichen aktiv werden. Wird es in Bezug auf die Beratungsstellen, die DGTI ja als einzige Organisation bundesweit anbietet, wird es da in diesem Kontext auch noch eine Verstärkung der Qualitätsentwicklung geben?
Ja, wir freuen uns sehr, wenn Menschen, die aus der Psychotherapie kommen, zum Beispiel auch beratend tätig werden, wenn sie die unsere Beratenausbildung mitnehmen. Weil Psychotherapie in der Hochschulausbildung lernt man normalerweise nichts über Sozialrecht. Und wir erleben ja immer wieder, dass gerade das ein kritischer Punkt ist, wenn man eine Indikation schreibt. Also wenn man da Wissen dazu gewinnt, ist das ein Nutzen. Andere Möglichkeit wäre, eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin zu machen. Das kann aber niemals für alle gelten. Das heißt, unser Ziel wäre, dass wir einen Teil unserer Beratenden in solche Zusatzausbildungen bringen und dann, immer dann, wenn es nötig ist, dann die Beratungssuchenden an diese Personen zu verweisen. Aber für die Erstberatung, wo geht es überhaupt lang, was sind meine Bedarfe, um diese Dinge zu klären, dafür reicht auch schon die Ausbildung, die wir aktuell anbieten.
Nun ist die DGTI 25 Jahre alt. Wo siehst du die DGTI in 25 Jahren?
Ja, wir hoffen, dass wir mehr Fördermitglieder gewinnen, damit wir finanziell unabhängig bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind da nicht darauf angewiesen, ob irgendeine Landesregierung gerade Lust darauf hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist ja kein Selbstläufer. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir in allen relevanten Gremien vertreten sind, immer dann, wenn es um Gesundheit, Antidiskriminierung geht, sodass wir auch in Zukunft transinter nichtbinäre Personen möglichst gut unterstützen können.
Wo siehst du deine eigene Rolle in der Community bzw. in der DGTI in den nächsten Jahren?
Ja, ich hoffe, dass ich persönlich der DGTI noch eine Weile erhalten bleibe, weil ich bin ja jetzt auch schon über 60, ne? Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen durchhalten kann. Und natürlich müssen die Mitglieder der DGTI mich weiterhin als Vorständin haben wollen.
Das war ja bisher wenig bestritten. Du hast ja hier eine sehr starke Position. Die DGTI hat ja ohnehin in der Community eine sehr starke Position. Wird die DGTI ihre Position nutzen, um, ja, ich will nicht sagen, die Reihen zu schließen, aber ich denke, in der jetzigen Situation ist eine Zusammenarbeit und breite Solidarität ja sicherlich außerordentlich wichtig.
Ich vermute, dass sich die Reihen in dem Sinne von selber schließen, dass alle Verbände, auch wir, mehr Zulauf bekommen, weil der äußere Druck, so ist mein persönlicher Eindruck, wird zunehmen. Und das wird zu einer verstärkten Solidarisierung innerhalb der Community und logischerweise auch den Angehörigen der Community-Mitglieder führen.
Die berühmte letzte Frage stelle immer ich, wenn ich ein kleines, glitzerndes Pummeleinhorn wäre. Kannst du dir das vorstellen? Und ich könnte dir einen Wunsch erfüllen. Was wäre dieser Wunsch?
Ich würde mir wünschen, dass wir unendlichen Einfluss und Geld hätten, um alle Dinge, die so in der Gesellschaft schieflaufen, auszugleichen und zu verbessern.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Petra.
Danke. Herzlichen Dank für das Interview.
Das war Maurice Konrad mit der Single Männersex aus dem Jahre 2023. So, und bevor wir zur Justizsenatorin kommen, Daniel, was denkst du denn? Wird das Selbstbestimmungsgesetz kommen?
Ja, ich bin ja der Ansicht, dass die Hoffnung erst dann sterben sollte, wenn's nicht kommt. Und solange diese Legislatur noch nicht zu Ende ist, kann es halt noch kommen. Aber mir geht es natürlich auch wie dir, dass meine Hoffnung immer schmaler wird und ich das nicht mehr laut herausposaunen mag, wir werden ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen. Aber ich würde sagen, abwarten. Du siehst das anders, ne?
Ja, ich denke mal, selbst wenn es jetzt beschlossen würde, würde es in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt werden. Das, glaube ich, ist der erste Punkt, der mir im Kopf rumspukt. Und der zweite Punkt ist, denke ich, dass es ein so in seiner Substanz ein so falsches Gesetz ist, weil mit so viel transfeindlichen Narrativen gefüttertes Gesetz ist, dass es ja eigentlich nur die Perspektive geben kann, gleich dagegen zu klagen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz schlechte Startvoraussetzung für so ein Gesetz, das ja eigentlich von der Fortschrittskoalition beschlossen werden sollte, die in Sachen Transrechte sich ja nun sehr, sehr wenig fortschrittlich präsentiert.
Das stimmt, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre weiterhin dieses unsägliche TSG zu haben mit diesem unsäglichen Namen, da geht es schon los, und den fürchterlichen Gutachten. Dieser Begutachtung, die muss abgeschafft werden. Und ich glaube, also ich bin ja kein großer Politiker und ich weiß ja nichts, aber ich glaube, dass ein Selbstbestimmungsgesetz, das kein gutes Selbstbestimmungsgesetz ist, besser ist als ein TSG, dann lieber ein scheiß Selbstbestimmungsgesetz und dann hinterher muss man sich weiter durchklagen. Es wird große Organisationen geben, die da unterstützen, Menschen, die klagen werden und wollen und den Mut haben und es tun werden, und die wird es geben. Ich denke, das ist der einzige Weg, den wir gehen können am Ende.
Ja, ich denke, vieles von dem, was ich jetzt gleich zu besprechen habe mit der Justizsenatorin, hat seinen Hintergrund vor dieser endlosen Debatte, die uns da eingebrockt worden ist, dass die Koalition nicht dazu kommt, dieses Gesetz endlich zu beschließen. Und das hat uns einer öffentlichen Debatte ausgesetzt, die eine Hemmungslosigkeit und eine Gemeinheit hat, die kaum zu überbieten ist.
Ja, also ich fühle mich auch tatsächlich betrogen von dieser Koalition. Von Sven Lehmann fühle ich mich tatsächlich betrogen und zu wenig unterstützt. Und mir tut das so leid, das sagen zu müssen, weil ich ihn eigentlich sehr schätze und gedacht habe, er würde uns mit aller Kraft und allem Elan unterstützen, aber das ist nicht so gekommen, wie wir es erwartet haben. Und das stimmt mich traurig und das macht mich auch sauer.
Dann lass uns anhören, was die Justizsenatorin zu sagen hat, denn die macht eine tolle Arbeit hier in Hamburg.
Ja, Anna Galina.
Also für Pink Channel die Justizsenatorin Anna Galina. Heute eine wichtige Veranstaltung. Es ging um das Thema Hasskriminalität und Hamburg ist da in besonderer Art und Weise aktiv geworden. Wie ich verstanden habe, eines der wenigen Bundesländer, das eine Seite gegen Hasskriminalität von der Seite der Staatsanwaltschaft initiiert hat.
Das ist richtig. Also es gibt ja unterschiedliche Formen, wo man so Hasspostings zum Beispiel melden kann in Deutschland. Aber bei uns ist eben das ganz Entscheidende, dass man bei uns direkt Online-Anzeige erstatten kann und diese Anzeige dann auch erstmal direkt zur Staatsanwaltschaft geht, zur zuständigen Abteilung 71. Die Zahl ist sozusagen nicht das Interessante, sondern das Interessante ist, dass diese Abteilung eben zuständig ist für politische Straftaten. Und in diesen Bereich fallen dann eben auch solche Delikte, die eben so einen entsprechenden Hintergrund haben, weil man zum Beispiel eine transfeindliche Motivation dahinter steht oder eine antisemitische oder wie auch immer.
Was ist denn eigentlich Hasskriminalität? Wo sind da eigentlich die Grenzen? Wir hatten in den letzten Jahren ja einige Anzeigen, auch hier in Hamburg, wo es dann häufig in die Richtung ging, das ist eigentlich nur eine Meinungsäußerung. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, der Kampf, den Renate Künast geführt hat, hat gezeigt, dass das auch ein Stück weit Aushandlungsprozess ist. Was ist wirklich von der Meinungsfreiheit gedeckt und wo hört es auch auf? Und dieser Aushandlungsprozess, der wird auch fortgesetzt. Ja? Für uns auf der Seite der Strafverfolgung ist einfach immer extrem wichtig, damit diese Dinge dann gut verfolgt werden können, dass wir möglichst viele Informationen haben. Deswegen wollen wir mit diesem Portal zum Beispiel nicht nur die Anzeigen per se erhöhen, sondern wir wollen qualifizierte Anzeigen bekommen. Das heißt, wir wollen, dass die Leute uns den Kontext mitliefern. Zum Beispiel der Diskussion, die sie geführt haben in einem sozialen Medium, wozu es dann in der Folge zur Beleidigung gekommen ist oder so. Das sind sozusagen ganz relevante Faktoren, die wir brauchen als Ermittlungsansätze einerseits, aber natürlich auch für die Frage der Bewertung, was ist da jetzt eigentlich vorgefallen und wie ist das strafrechtlich zu würdigen.
Ich habe das auch so verstanden, dass es wichtig ist, wenn Personen anzeigen, die nicht nur die persönliche Betroffenheit, sondern vor allem das Stichwort Hasskriminalität selber zu erwähnen, dass das nochmal eine besondere Bedeutung hat.
Das kann sehr gut sein. Manchmal ergibt sich das sozusagen aus der Äußerung, die man als Beleidigung anzeigt, ja schon. Ja, da ist das dann ganz offenkundig. Es kann ja aber auch sein, dass es zum Beispiel zu einer Körperverletzung gekommen ist. Und dann ist es total wichtig, auch mit zu berichten und in seiner Aussage sozusagen auch darauf abzustellen, dass das hier einen gewissen Kontext hat, dass da zum Beispiel entsprechende Beleidigungen vorangegangen sind und so, damit das dann auch als Gesamtgeschehen gesehen werden kann.
Das heißt, es ist noch Aufklärungsarbeit zu leisten, möglicherweise von der Community selber. Wie mache ich eigentlich so eine Anzeige, dass es auch wirksam ist oder vielleicht auch von Seiten der Justizbehörde?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Justiz selber stärker darüber aufklären, was sind sozusagen die Faktoren, die dann nachher eine Rolle spielen. Wir dürfen ja selber keine individuelle Rechtsberatung jetzt machen, aber wir können natürlich sagen, ne, grundsätzlich, das sind die Faktoren, die sind wichtig, das und das brauchen wir. Deswegen haben wir zum Beispiel ja auch dieses spezielle Angebot für die Hassdelikte im Netz gemacht, weil das sozusagen schon in der Aufbereitung der Seite, durch die man sich dann sozusagen durchklickt, nach den entscheidenden Sachen fragt. Ja? Und die andere Seite ist, das haben Sie richtig angesprochen, dass wir aber auch in die Auseinandersetzung miteinander kommen müssen. Ja? Und da einfach, wir brauchen das konkrete Gespräch, um dieses Verständnis für die verschiedenen Seiten, für die Prozesse und auch vielleicht für das, was wir nicht optimal machen. Ja? Also Kommunikation, wie halte ich zum Beispiel Leute dann auch im Verfahren möglichst informiert darüber, was da jetzt eigentlich passiert und so, damit man auch weiß, da wird jetzt was mitgemacht mit der Anzeige, die man erstattet hat. Das sind alles so Dinge, da müssen wir, glaube ich, viel mehr tatsächlich in Dialogform miteinander uns austauschen.
Aus Sicht der Community ist es ja so, zumindest wenn es um geschlechtliche Vielfalt geht, dass es häufig um die Frage geht, Feminität oder Weiblichkeit auszudrücken, guten wie im Schlechten. Manche müssen das ja ausdrücken und wollen das gar nicht und für manche ist es sehr wichtig. Was wir aus unserer Wahrnehmung haben, dass es vor allen Dingen auch immer wieder um die Abwertung von Weiblichkeit in der Gesellschaft geht und dass es sich eigentlich um Gewalt gegen Frauen richtet. Ist das eigentlich eine Position, die auch in der Behörde gesehen wird?
Also wenn ich jetzt nach meiner politischen Position gefragt werde, dann auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir eine ganz beängstigende Entwicklung tatsächlich haben und eine, die mich auch aufwühlt und umtreibt. Das kann man an verschiedenen Eskalationen sehen. Ich finde die Abschaffung zum Beispiel jetzt des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche und die ganze Debatte, die Deutschland darum geführt hat, ja, auch das Thema Gehsteigbelästigung, was wieder aufgekommen ist und so, das zeigt, dass wir schon auch einen Kulturkampf wieder haben über die Frage, ne, Hoheit der Frau über ihren eigenen Körper und alle möglichen Deutungsmuster, die damit zusammenhängen und so weiter und so fort. Und es gibt auch erzkonservative Kreise, die das mit befeuern. Also es ist ja auch keineswegs nur ein Thema, das jetzt von den Rechtsextremen mit nach vorne gebracht wird, sondern auch die Konservativen haben ihren Anteil daran, dass wir hier eigentlich wieder so ein bisschen ein Backlash sozusagen entgegenarbeiten müssen. Das ist meine persönliche Auffassung. Und deswegen glaube ich auch, dass das in den politischen Diskurs gehört.
Das heißt, die Seite Hasskriminalität, bedeutet, dass diese Seite sich auch an Frauen richtet, die Hasskriminalität erleben?
Ja, natürlich, auch auf jeden Fall. Und man erreicht sie unter hamburggegenhass.de.
Ja, vielen Dank. Ich würde gern das Gespräch erweitern auf den zweiten Punkt, der hier heute Abend angesprochen worden ist. Das ist die Situation in Haftanstalten. da ist Hamburg Vorreiterin, was das Thema geschlechtliche Vielfalt angeht. Was ist da bisher passiert?
Ja, also wir haben ja so ganz klassisch historisch gewachsen, sage ich jetzt mal, einen Männervollzug und einen Frauenvollzug und auch ein sogenanntes Trennungsgebot zwischen beidem. Ja, also diese beiden Gefangenengruppen begegnen sich nicht, obwohl sie in Hamburg ja jetzt auf einem Gelände sind. Aber da gibt es dann eben so eine eigene Teilanstalt für Frauen. Das ist erstmal so das grundsätzliche Setting. Dann gab es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das, was wir beide jetzt auch schon vorher wussten, aber nochmal die gesamte Gesellschaft darauf hingewiesen hat, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Und da war jetzt für uns die Frage, wie übersetzen wir das jetzt eigentlich für den Justizvollzug? Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder einzelne Fälle gehabt, wo Personen gesagt haben, also das Geschlecht, das mir zugewiesen ist, das ist nicht meins. Und damit muss jetzt hier ein Umgang gefunden werden. Und wir haben auch bestmöglich versucht, es zu machen. Und gleichzeitig fanden wir aber, das muss jetzt auch mal vernünftig geregelt werden. Und deswegen haben wir das auch entsprechend gesetzlich angefasst, sodass jetzt klargestellt ist, es gibt also sozusagen auch für den Justizvollzug mehr als zwei Geschlechter und haben entsprechende Regelungen für uns definiert, wie wir damit umgehen. Und die sind aber eher so als Rahmung zu betrachten, weil es uns schon sehr stark darauf ankommt, dass wir im Einzelfall gucken, wie kriegen wir die beste Lösung für die Person, um die es dann im Einzelfall konkret geht, denn jetzt hin. So. Und wichtig, glaube ich, als Botschaft ist in dem Zusammenhang, man muss zum Beispiel keinen Transitionsprozess komplett durchlaufen haben, um zu sagen, ich sehe mich aber als Frau und ich möchte dann bitteschön auch im Frauenvollzug sein. Wir haben entsprechende Handlungsleitfäden sozusagen für unsere Bediensteten für diesen Bereich erstellt, in Abstimmung mit Menschen, die sich mit dem Thema besser auskennen als wir. Und jetzt sozusagen, ja, haben wir gerade einen Fall, in dem wir das auch mal angewendet haben. Also natürlich ist noch verhältnismäßig gering die Zahl. Vielleicht steigt sie aber auch, weil sich Menschen eher ermutigt fühlen, dadurch, dass sie mitbekommen, dass wir damit versuchen, einen guten Umgang zu haben. Und ja, da teilen wir jetzt unsere ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, sowohl auf dem Weg zu den Regelungen als auch jetzt im Konkreten. Natürlich auch mit den anderen Bundesländern, die uns auch darum gebeten haben zu berichten, wie wir so ja, wie wir das jetzt gemacht haben und wie wir da zurechtkommen und so weiter, weil sie auch ja, versuchen sozusagen selbst das für sich in sinnvolle Regelungen zu bringen.
Da gibt es ja eine öffentliche Debatte, die so eine Idee hatte, jetzt könnten sich die Gefangenen aussuchen durch per Selbstdeklaration, ob sie nun ins Frauen- oder ins Männergefängnis kommen. Wie sieht da die Realität aus?
Also ganz praktisch kann ich das nicht als Problem feststellen. Also wir haben ja jetzt diese Regelung über ein halbes Jahr, meine ich. Und es ist jetzt nicht so, dass wir reihenweise Männer haben, die sagen, ich gehöre jetzt aber in den Frauenvollzug. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Thema so sensibel ist und auch noch so schlimm belastet, ja, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass jemand das mal eben so macht. Und ich meine, die Haftbedingungen zwischen der Teilanstalt für Frauen und dem Männervollzug sind nicht so unterschiedlich. Und wir haben im Zweifel natürlich auch zu schauen, gibt es einen anderen Grund, ja, also gibt es eine andere schwierige Haftsituation, die jetzt im Zweifel dazu führt, wo wir an anderer Stelle eigentlich gucken müssten. Also so, ne? Und das ist ja etwas, was uns sehr generell umtreibt. Also auch für eine gute Situation für die Gefangenen zu sorgen. Ne? Zum Beispiel dadurch, dass man besser abgetrennt oder ganz alleine duschen kann. Also da, wo wir zum Beispiel sanieren, legen wir auch auf solche Aspekte extremen Wert und so und versuchen damit natürlich auch insgesamt die Haftqualität zu verbessern. Aber ein Missbrauch ist mir da bislang, also wenn das so deutlich angesprochen wird, nicht untergekommen und halte ich auch für sehr unrealistisch, dass das überhaupt versucht wird.
Wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, wie sich diese Frage in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll, welchen Wunsch hätten Sie?
Also bezogen auf unsere Diskussionsgegenstände heute ist mir einfach besonders wichtig, dass geschlechtliche Vielfalt im Idealfall als Mehrwert für diese Gesellschaft betrachtet wird, ja, und nicht als irgendetwas, das es zu bekämpfen gilt, mit all den Ableitungen, die das eben hätte für das Miteinander in diesem Land, an dem wir sowieso alle, glaube ich, etwas haben, wenn wir da wieder besser miteinander werden. Und für das Thema Bekämpfung von Hasskriminalität wünsche ich mir natürlich, dass wir da weiter gut Hand in Hand arbeiten. Und das haben wir heute bei dieser Veranstaltung ja festgestellt, dass wir eben auch wirklich strukturell langfristig in eine gute Kommunikation miteinander kommen, weil das einfach der Sache nur dienlich sein kann.
Das war Hamburgs Justizsenatorin Anna Galina, die außerordentlich engagiert ist in diesen Fragen. Großes Dankeschön von der Community.
Dankeschön.
Obi Rebelde, du hattest bei uns ja in der Sendung schon erzählt über den Slap, der gegen dich organisiert worden ist von Sisters, eine bekannte Sexarbeit feindliche, kriegen wir wahrscheinlich den nächsten Slap. Sexarbeit feindliche Organisation in Berlin, die ja auch sehr prominente Mitglieder hat.
Fabel zum Beispiel, ne, ist die erste Vorsitzende von Sisters.
Ja, Leni Breimeyer wäre auch eine sehr bekannte Person, Bundestagsabgeordnete der SPD. Da hat es jetzt aber einen Prozess gegeben und ich glaube, der ist gut ausgegangen.
Ja, genau. Also nachdem ich im Juli die erste Instanz ja leider verloren hatte, bin ich in Berufung gegangen. Und schon vor dem Jahreswechsel hatten wir vom Oberlandesgericht Berlin Post bekommen, beide Parteien. Da wurden wir darüber informiert, dass der Senat des Oberlandesgerichtes, der zu diesem Fall beauftragt worden war, der Meinung war, dass sie, also Stand der Dinge, dazu neigen würden, meiner Sicht Recht zu geben und meine Berufung als erfolgreich anzusehen. Und das war natürlich eigentlich so ein bisschen der Hinweis an die Gegenseite, dass sie ja noch zurückziehen könnten, ne? Dass sie ja noch sagen könnten, okay, die einstweilige Verfügung ziehen wir zurück. Das haben sie aber nicht gemacht und so saßen wir dann am 8.2. in Berlin am Oberlandesgericht vor dem Richter und die haben dann tatsächlich die einstweilige Verfügung, die gegen mich erlassen wurde, nach der ich halt nicht sagen durfte, dass der Begriff Prostitutionslobby, Zuhälterlobby, aber auch Translobby und Genderlobby strukturell antisemitische Verschwörungserzählungen beinhalten. Das ist dann zurückgezogen worden und das Urteil aus dem Juli wurde abgeändert und Sisters e.V. muss die Kosten aus beiden Verfahren tragen.
Wie wird so ein Verein wie Sisters eigentlich bezahlt? Wird ja immer behauptet, dass Transvereine, die ja nun sehr, sehr schlecht finanziert werden, irgendwelche Staatsgelder benutzen würden. Ich glaube, Sexarbeitsvereine werden überhaupt nicht aus staatlichen Mitteln finanziert. Wie wird eigentlich Sisters finanziert?
Die finanzieren sich über Spenden.
Also das sind reine Spendengelder und wir wissen ja, dass in diesem Umfeld der Spendenfluss ja recht reichlich ist. Da hat uns ja ein bekanntes Mitglied von Sisters hat uns das ja vorgemacht im letzten Jahr. Ich glaube 100.000 Euro waren überhaupt gar kein Problem, die da zustande gekommen sind.
Ja, innerhalb von 3 Tagen hatte Marie-Louise Vollbrecht über 100.000 Euro Spendengelder eingeworben. Ja, aber ich denke, es wird dem Verein schon wehtun, jetzt dann doch die Kosten von beiden Seiten zu schreiben. Und der Anwalt von Sisters wollte ja immer gerne sehr lange Schriftsätze verfassen. Manchmal waren das so 30 Seiten. Und da hat er bestimmt auch ganz schön lange dran gesessen. Ich denke, da wird einiges an Kosten zusammengekommen sein.
Ist das jetzt das Ende des Verfahrens oder rechnest du damit, dass es weitere Angriffe gegen dich geben wird?
Naja, das Urteil haben sie ja schon mal erstmal nicht hingenommen, ne? Sie haben dann versucht, zwar formal verspätet, aber einen Befangenheitsantrag gegen den Richter einzureichen. Und der ist dann auch entgegengenommen worden vom Oberlandesgericht. Deswegen reden wir auch heute quasi im März über ein Verfahren, was formal schon am 8.2. entschieden war. Weil es wurde dann begründet von Sisters, dass der Richter befangen gewesen wäre. Das hätte man in der Verhandlung gemerkt und so weiter. Und der Ton wäre nicht okay gewesen und so. Und ja, also normalerweise muss man einen Befangenheitsantrag dann stellen im Verfahren und auch begründen. Und man kann das nicht 24 Stunden später machen, weil einem das Urteil nicht gefällt und weil man dann denkt, man möchte jetzt mal alles versuchen, um es noch irgendwie abzuwenden.
Aber deswegen habe ich mich auch noch nicht so viel zu dem Thema geäußert bis jetzt. Habe ich ja ein bisschen stillgehalten und abgewartet. Und letzte Woche kam dann das Signal aus dem Oberlandesgericht, dass der Befangenheitsantrag von Sisters abgelehnt worden war. Und somit ist es halt jetzt an der Stelle zu Ende. Wir haben ja ein Eilverfahren gesteckt, ne? Das bedeutet, das Eilverfahren endet an dieser Stelle. Sie können ins Hauptsacheverfahren gehen. Dann landen Sie aber wieder in derselben Kammer vom Oberlandesgericht. Das werden Sie nicht wollen, weil es wurden wenig Zweifel daran gelassen, dass die Äußerungen, die ich gemacht habe, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und es bleibt Ihnen jetzt der Weg vor das Verfassungsgericht. Damit würden Sie aber das Urteil anfechten und nicht mehr mich als Person.
Was hat denn jetzt gesiegt, die Meinungsfreiheit oder die Sexarbeitsrechte oder beides?
Ich denke mal beides, ne? Also ich finde es schon extrem wichtig, die Grundrechte von Minderheiten zu schützen. Und die Grundrechte in Deutschland sind ja, das weißt du sicher, Minderheitenrechte, ne? Und darum ist es ja, da geht es ja drum. Und genau das ist da um Meinungsfreiheit gegangen ist und dass das eben keine Beleidigung war oder keine Herabwürdigung, sondern eben eine These ist, die ich vorgestellt habe, die Ihnen natürlich nicht gefallen muss. Das ist klar, würde mir auch nicht gefallen, wenn ich so eine These bekomme. Aber das Urteil lässt keinen Zweifel daran, man muss sich damit auseinandersetzen und einfach Leuten einen Maulkorb umhängen zu wollen, das läuft halt nicht.
Wir haben ja den 8. März hier in Hamburg, 8. März Bündnis Sexarbeit in Sexarbeitsinklusiv und Transinklusiv. Ein Wort aus deinem Munde dazu. Wie siehst du das hier in Hamburg?
Also ich glaube, dass in Hamburg auf jeden Fall es ganz solide Gruppen gibt, ne, die schon begriffen haben, dass Sexarbeitsfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, dass man das zusammendenken muss und dass es auch immer wichtig ist, dass sich halt von Diskriminierung getroffene Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam gegen Nachteile zu kämpfen, die ihnen entstehen. Und insofern glaube ich, das ist ein guter Anfang gemacht und jetzt brauchen wir ganz viele Leute, die sich mit uns solidarisieren und die das auch so machen, denn es gibt natürlich auch andere Gruppen, die das anders sehen, die sich transfeindlich, sexarbeitsfeindlich und eben halt insgesamt menschenfeindlich äußern.
Ruby Ribelde, sehr engagiert für die Community, tolle Arbeit, die du da machst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir für die Gelegenheit.
Der Titel vorhin war Alle meine Freunde sind trans von Lila Sophia und ich glaube, wir haben noch ein paar Termine, Daniel.
Ja, morgen am 31. März ist der Trans Day of Visibility. Sucht euch da eine Veranstaltung und macht da was für Sichtbarkeit von Trans. Dann ist der internationale Tag für lesbische Sichtbarkeit am 26. April, der internationale Hurentag am 2. Juni und unsere nächste Sendung ist am 29. Juni. Dann hören wir uns wieder. Ich freue mich auf euch.
Ja, und wir beschließen diese Sendung mit zwei ganz spannenden Interviews zum 8. März.
Aber warum?
Undine de Rivière für Pink Channel, heute auf dem 8. März. Wir sind hier mitten auf der Mönckebergstraße auf der Demonstration. Heute das erste Mal Lesben, Trans- und Sexarbeiterinnen zusammen in einem Block. Das ist schon auch ein historischer Moment.
Ich finde das ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank fürs Organisieren.
Das 8. März-Bündnis hat sich ja in den letzten Jahren sehr deutlich für geschlechtliche Vielfalt und auch für Sexarbeit positioniert. Wie nimmst du das selber wahr?
Ich finde das ziemlich, ziemlich toll, weil ich natürlich mich selber auch als Feministin definiere und der ganze Sexworker- und transfeindliche Feminismus echt super, super schwierig ist.
Wir haben im letzten Jahr starke öffentliche Debatte gehabt, dass gerade sexworkfeindliche Kräfte sich im öffentlichen Raum deutlicher positionieren. Wir hatten im Bundestag die Anhörung, den Antrag der CDU-Frauen. Wie nimmst du die Entwicklung wahr?
Das ist bedrohlich natürlich für uns. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir uns vor ein paar Jahren noch gegen dieses neue Prostituierten-Schutzgesetz gewehrt haben und jetzt müssen wir gucken, ob es nicht möglicherweise sogar noch schlimmer wird. Das ist schon recht erschreckend. Also ich bin ganz froh, dass das jetzt erstmal wahrscheinlich im Sande verlaufen wird. Aber ich weiß natürlich nicht, wann dann der nächste Vorstoß kommt diesbezüglich.
Wie schaust du auf die Neuwahlen hier, die in 2 Jahren in Deutschland stattfinden? Was hast du da für Befürchtungen?
naja, ich bin sehr gespannt, was so passiert und wer sich dann wo durchsetzt. Also es ist ja in allen Parteien gibt es ja durchaus unterschiedliche Stimmen auch immer wieder. Und es kommt nicht nur, ist nicht nur eine Parteifrage, sondern auch eine Personenfrage nachher. Und insofern, wenn sich jetzt die CDU und SPD Kräfte zusammenschließen, die gegen, also für ein Sexkaufverbot sind, gegen Sexarbeitende, dann könnte es echt schwierig werden.
Es hat den Slap gegeben gegen Ruby Rebelde von dem Berliner Verein Sisters. Wie hast du das wahrgenommen?
Also es ist natürlich ein Versuch gewesen, Sexarbeiten zum Schweigen zu bringen. Und das sehen wir ja überall. Also wir werden zwangsgeoutet, sobald sie irgendwo Realnamen rausbekommen. Es wird immer wieder versucht, uns darzustellen als selber TäterInnen, wenn wir uns dafür aussprechen, dass Sexarbeit legal bleiben soll. Und dass wir dann schuld sind daran, dass Menschen ausgebeutet werden in der Sexarbeit. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Also das ist immer ein Versuch ad hominem zu versuchen, Menschen zum Schweigen zu bringen.
Ihr habt hier in Hamburg eine tolle Aktion gemacht, eine Fotoausstellung. Magst du was dazu erzählen? Du hast, glaube ich, die Eröffnungsveranstaltung gemacht.
Ja, das war eine Ausstellung von Tim Oehler, der Sexarbeitende fotografiert hat, privat und beruflich und interviewt hat. Und das war ein ganz, ganz spannender Blick auf ganz unterschiedliche Menschen in der Sexarbeit. Und ich war sehr froh, dass wir an der Ausstellung flankierend dann an 4 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau, an 4 Tagen abends Veranstaltungen dann hatten, auch zu verschiedenen Themen. Und die Vernissage war proppenvoll. Also da haben sich Menschen wirklich gestapelt. Und am zweiten Tag war ich auch noch mit dabei. Da ging es um Sexarbeit versus Menschenhandel. Da war auch noch richtig viel los. Ich hoffe, die anderen beiden Tage war auch noch einiges am Betrieb. Und gerade jetzt momentan, wo diese Debatte wieder so hochkocht, brauchen wir sowas natürlich, weil das ist einfach auch ein Begegnungsort von Sexarbeitenden und Menschen, die sich für das Thema interessieren in irgendeiner Form und eben bereit sind, auch mit uns zu sprechen und nicht richtig nur über uns sind. Das ist so das Hauptproblem, dieses Othering. Das sind irgendwie merkwürdige Leute und man weiß nicht so genau, wie die, was die für... was für die Motivationen haben, den Job zu machen und so weiter. Und da hilft halt wirklich Begegnungen und Kommunikation und Dialog.
Im Transbereich ist die Bewegung ziemlich fraktioniert. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, alle da an einen Tisch zu bekommen. Wie siehst du das im Kontext auf die politische Sexarbeit?
Also die Sexarbeitsbewegung zieht auch nicht immer so an einem Strang, wie ich mir das wünschen würde. Also da gibt es auch so unterschiedliche Lager, die teilweise... sich gegenseitig nicht für radikal genug halten oder der Meinung sind, dass ein bestimmter Weg nicht optimal ist. Ich bin eigentlich ein großer Fan davon, eher Kräfte zusammenzutun und die Gemeinsamkeiten zu suchen.
Eine der großen Aufgaben ist tatsächlich Bündnisarbeit innerhalb der Themen, also innerhalb von Sexarbeit, aber es gilt auch für die Transbewegung, aber auch hier für die feministische Bewegung. Also das heißt, auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren Bündnisse zu suchen. Wie siehst du das?
Ja, da müssen wir brauchen starke Bündnispartner und starke Bündnisse untereinander auch. Und ich denke, das ist der einzige Weg, dass wir einfach... dass wir unsere Kräfte bündeln und dass wir gemeinsam gegen die Dinge vorgehen, die uns alle belasten hier.
Und Undine de Rivière auf dem 8. März auf der Mönckebergstraße. Vielen Dank für dieses Interview.
Danke dir.
Für Pink Channel auf dem 8. März, auf der 8. März-Demonstration hier in Hamburg, auf der Mönckebergstraße, live auf der Demonstration Karin Klipp von der Netzwerkstelle Lesben und in einem historischen Block. Wir gehen heute Abend zusammen, die Lesben in Hamburg, die Sexarbeiterinnen und der Transblock. Und das ist ein ganz, ganz starkes politisches Signal für die Einheit der feministischen Bewegung, für eine gemeinsame Solidarität. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso, wie du es eben beschrieben hast. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten, wo es einen absoluten Rechtsruck gibt, ist es nochmal sehr, sehr wichtig, Solidarität untereinander auszudrücken und auch zu leben und sich nicht spalten zu lassen. Und zu uns, in Anführungsstrichen, gehört ja auch der Lesbenverein Intervention, sprich auch das Junglesbenzentrum, die immer super froh sind, wenn sie in der Nähe von Transmenschen gehen kann. Die finden das toll und die feiern das auch. Und ich finde es sowieso gut.
Es hat eine Entwicklung gegeben. Ich kann mich gut erinnern, Ich glaube, vor 6 Jahren war unser erster gemeinsamer Dyke-March. Da waren, kann man das schon sagen, gewisse Berührungsängste?
Ich würde sagen, das hat sich verändert. Aber auch die ganzen Definitionen und Bewegungen haben sich verändert. Und ich finde das sehr gut, dass Trans mehr inkludiert ist. Und dafür setzen wir uns ja auch bei dem Dyke-March ein. Von daher, glaube ich, gibt es da eine Entwicklung oder eine Bewegung, die mehr zusammengeht, was ich super finde.
Der Dyke-March war, glaube ich, die erste öffentliche Hamburger Veranstaltung, die sich für das Thema geöffnet hat. Es war beim 8. März ja auch schwierig, das Thema geschlechtliche Vielfalt unterzubringen. Insofern hat die Lesbenbewegung in Hamburg da ja schon auch eine Vorreiterrolle gespielt und hat da auch ein klares Zeichen gesetzt.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist aber bei der ganzen Dyke-March-Bewegung der Fall, nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit. Also Dyke natürlich auch mit Sternchen geschrieben und sehr wichtig für uns ist, Allies sind willkommen, jeglicher Identität und natürlich transinklusiv. Von daher, ja.
Ja, ich denke, es ist kein Zufall, dass wir vor 2 Jahren die Situation haben, dass bundesweit die Dyke-Marches angegriffen worden sind von frauenfeindlichen Organisationen. Das ist, glaube ich, kann man so sagen.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Und es gab Übergriffe und Störungen in Köln, in Berlin, in Hamburg, sprich bei den Größeren. Und im letzten Jahr waren wir sehr froh, dass es dann weniger war oder gar nicht.
Meine Wahrnehmung ist, dass es also neben so einer politischen Nähe mittlerweile auch so eine persönliche Nähe gibt. Das heißt, die Akteurinnen kennen sich und die vertrauen sich mittlerweile auch.
Ja, es hat bestimmt damit zu tun, dass wir uns mehr untereinander kennengelernt haben, dass wir im Austausch sind, dass wir sehr eng mit den Trans in Verbindung sind, dass wir auch darüber gesprochen haben, soll es einen Trans-Block geben oder soll er aufgelöst werden? Dazu wirst du mehr inhaltlich sagen können. Und ich finde es total gut, dass wir beim letzten zusammengegangen sind, ohne dass es so exkludierend wird und speziell herausgehoben, sondern gemeinsam einfach.
Ja, also ich hatte ja die Gelegenheit, mal 2 Minuten drüber nachzudenken. Ich finde ja, dass in diesem Jahr im Dyke-March schon unser Transparent gezeigt werden muss, wie wir es kommunizieren, glaube ich, ist nochmal eine spannende Frage. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Respekt zu zeigen, Grenzen einzuhalten. Das gilt, glaube ich, auch gerade für uns als Trans-Community. Das haben wir aber versucht und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, diesen Respekt zu zeigen. Und ich denke, nur so wird es gehen, dass wir gegenseitig Vertrauen aufbauen und uns gegenseitig auch in unseren Grenzen gegenseitig respektieren.
Und in den Unterschiedlichkeiten, das meinte ich vorhin schon. Ich finde es einfach super, super wichtig, Unterschiedlichkeiten wahrzunehmen, zu respektieren und trotzdem gemeinsam gegen die zu gehen, wo es echt notwendig ist, nämlich sprich die rechten Bewegung.
Nun gibt es hier einen starken lesbischen Block auf dem 8. März. Und was auch wahrnehmbar ist, das ist auch eine starke Demonstration, trotz der Spaltung, die es ja im Vorfeld gegeben hat und der komplizierteren Diskussionen, gibt es hier einen sehr, sehr kraftvollen und starken 8. März hier in Hamburg.
Ja, den gibt es schon seit einigen Jahren. Ich glaube, dass es 2018 angefangen hat, dass wir ein ganz großes Bündnis aufgestellt haben. Dementsprechend auch sehr, sehr viel unterschiedliche Organisationen, Positionen. Und natürlich gibt es da auch teilweise Verwerfungen. Aber ich finde, wir können das zumindest zu den Demos dann immer so aufarbeiten, dass sie kraftvoll sind und dass viele auch da sind.
Nun steuern wir auf eine Bundestagswahl zu und nun haben sich rechte Kräfte in Potsdam getroffen und haben ja ein finsteres Verschwörungsszenario ausgebreitet. Wir steuern auf eine Bundestagswahl zu. Wie siehst du die Entwicklung? Hast du da Befürchtungen für die nächsten 2 Jahre?
Ich würde sagen, leider ja. Ich habe die Befürchtung. Und ich kann mich nur wiederholen, ich finde es einfach wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln und dass wir uns nicht gegenseitig fertig machen. Und teilweise passiert das auch. Und die Terminologie der Rechten, finde ich, verändert sich auch. Es wird jetzt von LSBTIQ-Ideologie gesprochen. Das zeigt ja einiges, wie wir wahrgenommen werden, in welche Ecke wir gesteckt werden und was sie vorhaben, nämlich die Einschränkung der Rechte. Und ich glaube, wir müssen achtsam sein, wach sein und uns gegenseitig unterstützen und auf die Straße gehen und unser Potenzial auch nutzen, weil das haben Minoritäten auch.
Ich finde es immer selber wieder beeindruckend, dass wir auf der Straße jedenfalls und in der gemeinsamen Zusammenarbeit, ist das nicht zu merken, ist diese Art von Polarisierung überhaupt nicht zu merken, sondern eigentlich ist hier in Hamburg deutlich eine große solidarische Bewegung zu merken, sei es, dass hier gegen rechts demonstriert wird, sei es auch, dass für Feminismus demonstriert wird.
Ja, das stimmt. Wenn ich auf die Straße gucke, auch wie jetzt und heute Abend, es sind zigtausende da. Das ist, ich finde, erhebend. Das ist total gut und das demonstriert zum einen Vielfalt, aber auch Stärke. Das ist super. Gerade für den 8. März, weil das war in Hamburg nicht immer so. Ich kann mich an Demos erinnern, wo 100 oder 200 auf der Straße waren.
Das war Karin Klipp von der Netzwerkstelle Lesben und vom Lesben-Netzwerk. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Zwischendurch haben wir einen Ausschnitt aus Finna und Ainis Stürmende Herzen gehört. Und das war sie, unsere Sendung. Tschüss, Daniel.
Tschüss, Cornelia. Das war wirklich wieder schön.